Kona Coffee Club, so wie wir es jetzt genannt haben, Nummer 3. Und Nils, bei dieser Episode lag es ganz klar an Fred Funk und mir und dem Alkohol und Nico Mann und Jan Stratmann. Ich sag mal so, ich glaube, wir waren um 5 im Bett, 6.30 Uhr wollten wir aufnehmen. Es war ein bisschen unrealistisch geplant. Wir wussten, dass es zu Problemen kommen könnte. Und die Episode 2 hatte ein bisschen Verspätung, weil das Internet auf ganz Hawaii, hast du mir erzählt, ist ausgefallen. Das war deine Ausrede.
Nein. Aber es ist tatsächlich, in unserer Bude ist es echt langsam. Aber lass uns da nicht drüber reden, weil, Nicky Boy, wir sind Weltmeister.
Alter, krass. Also, das ist so, aber keine Ahnung, das war so, gestern Abend hättest du mich gefragt. Ich habe bei allen Wetten vorher auch gesagt, so irgendwie, es entscheidet sich zwischen Ditlev, Blumenfeld, Laidlow und vielleicht noch irgendein Dark Horse. Und klar, Patrick habe ich schon gedacht, der kann ein geiles Rennen machen. Und Top 5 war ich mir eigentlich fast sicher, dass er das macht, wenn es so ein Laufrennen geht. Aber ich hätte ihn nicht in die Top 3 gesetzt. Obwohl wir ja auch das Jahr, also ich habe mich an direkt, als das Laufen losging, an so 3-4 Podcasts von uns erinnert, wo wir gesagt haben, so mal du, mal ich. Ja, das und das sind die Favoriten und dieses Saisonverlauf und wo wir auch in Frankfurt Patrick mal kritisiert hatten. Es gibt immer zwei Patrick Langes. Den einen im Oktober, wenn der da seinen Tag erwischt und der hat es so oft schon geschafft, da einfach den Peak-Tag der Saison genau auf den Race Day von Hawaii zu verlegen. Das hat er einfach gestern wieder geschafft. Und wie er das geschafft hat, also leck mich am Arsch, hat der da ein Brett abgeliefert und ein vor allen Dingen beim Laufen auf dem Schwimmen und Laufen, muss man sagen, hat er da einen ins Wasser und auf dem Asphalt gezaubert. Und ja, beim Radfahren würde ich sagen, hat er alle Karten, die er Patrick hat gestern alle Karten, die er im Köcher hatte, zu 1000% richtig gespielt. Ich glaube, so kann man zusammen sagen. Keine Überraschung, aber irgendwie doch eine Überraschung, dass es so souverän, so geil, so krass irgendwie durchgezogen hat. Also das war echt Wahnsinn. Wie war es vor Ort? Wie hast du das erlebt?
Wollen wir jetzt gleich mit dem Sieg starten oder wollen wir chronologisch vorgehen?
Ja, du hast gesagt, also, wir sind Weltmeister. Also,
ja, das war ja der Einstieg.
Mit der Tür ins Haus.
Was sehr cool war, und das ist auch nochmal so, was natürlich ein bisschen schade ist, weil es halt nicht so geballt kommt, aber wir haben den Zieleinlauf an der Hot Corner, man läuft ja raus aus der Wechselzone zum Startmarathon, läuft dann 1,5 Kilometer Richtung Ali Drive, biegt dann links ab Richtung Wendepunkt, 5 Kilometer, dann läuft man zurück, raus auf den Highway und kommt wieder über diese Hot Corner rein, biegt wieder ab zum Ali Drive, biegt dann aber rechts ab. Das heißt quasi so die ersten 1,5 Kilometer und Kilometer, was ist es dann, 40,5 bis 42 oder 40 bis 41,5 sind identisch. Und das war ganz witzig, wir wollten natürlich all unsere Athleten supporten, wollten dann auch Basti sehen. Und dann war das aber genau so, dass Basti und Patrick Lange fast zeitgleich diese 1,5 Kilometer gelaufen sind, weil Basti natürlich ein kleines bisschen langsamer war als Patrick, aber man muss auch fairerweise sagen, ein bisschen später gestartet ist. Aber das heißt, wir standen halt nicht direkt im Ziel, sondern wir standen an dieser Stelle 41,5. So, und dann kam tatsächlich auch Basti angerannt und dann ich so, Basti, du bist vor PL und so. Das war natürlich, weil er vorhin gelaufen ist und dann links abgebogen ist. Und dann kam halt Patrick, natürlich entsprechend gefeiert, wie, das erzähle ich gleich noch. Und dann sind wir aber ins Ziel gegangen, weil wir hatten ja noch relativ viel Zeit. Das war gestern echt, es war halt einfach krass, wie weit Patrick vor den anderen war. Und dann sind wir Richtung Ziel gegangen und dann meinte Caspi so ganz cool, Papi, das ist ja richtig cool. Wir sind nicht nur Weltmeister bei den Männern, sondern wir sind auch Weltmeister bei den Frauen. Und da hat er natürlich total recht. Wir sind tatsächlich Laura Philipp, Patrick Lange, Doppelweltmeister. Und das ist natürlich absolut, so ein bisschen schade, dass das jetzt zeitversetzt ist, aber krass, weil wir ja schon oft dieses Jahr gesagt haben, oh Mann, so die deutsche Dominanz auf der Langdistanz jetzt gerade bei den Männern, die ist vorbei und wir haben keine heißen Pfeile im Köcher. Aber wir haben auch immer gesagt, wenn, dann ist es Patrick und wenn der halt den Tag kriegt, den er gestern hatte, dann gewinnt er das Ding und genauso ist es gekommen. Aber lass uns trotzdem nochmal kurz, auch wenn wir nur 30 Minuten Zeit haben, chronologisch vorgehen, denn es war natürlich wirklich, ja, Hawaii ist halt einfach krass, du kommst da morgens hin zum Start, wir waren so ein klein bisschen zu spät, waren dann aber so, dass wir noch den Start erlebt haben, aber nicht auf der Mauer sitzen konnten, was wir eigentlich wollten, da hast du natürlich so den besten Überblick. Es ist ein bisschen absurd, dadurch, dass halt dieser Van-Start jetzt ist, dass ja die Altersklassen zeitlich versetzt starten, was natürlich, was die Fairness des Rennens anbelangt, total gut ist. Für die Übersicht ist es halt ein bisschen schwieriger, wobei Übersicht innerhalb der Gruppe ist es dann auch wieder okay. Aber das nimmt so ein bisschen diese Spannung, wenn der Vulkan quasi ausbricht, weil das war sonst immer so der Profi-Start und danach dann halt der Amateur-Start und dann war halt einfach so geballte Ladung. Jetzt ist es halt so Profi-Start und der Großteil der Amateure sitzt immer noch vor dem King Cam Hotel. Aber natürlich jedes Mal wieder so diese Trommeln, die Helikopter, das ist einfach Gänsehaut. So, und dann hatten wir ja vorher schon so ein bisschen überlegt, kommt eine riesengroße Gruppe raus, dann haben wir uns alle in der Supporter-Crew so an die Ecke gestellt, wo sie dann quasi von der Palani-Route hochkommen, links abbiegen Richtung Highway. Und da hattest du dann immer so Zeit, die Schwimmzeit zu sehen. Und da war natürlich das erste Mal so, ich glaube, Patrick ist ja als Vierter oder Fünfter aus dem Wasser rausgekommen. Und da dachte ich schon, so, fuck. Da war das dann so, dass ich tatsächlich dachte, fuck, wenn der so gut schwimmt, dann hat er heute einen guten Tag. So, das ist ja der absolute Knaller.
Es ist so, wir haben es ja dann quasi bei Fritz Junggesellenabschied geguckt. Und auch so, wir wollten eigentlich, wir haben gedacht, ja, wir gehen nochmal in die City, wir gucken nur das Schwimmen und gehen dann los. Und dann war aber auch schon irgendwie, beim Schwimmen hatte man schon das Gefühl, oh, das könnte ja auch so sein, dass wir einfach gar nicht hier mehr wegkommen von dem Fernseher. Natürlich mit der Besetzung und der Triathlon-Profidichte bei diesem Junggesellenabschied, hätte man es voraussehen können. Und dann war wirklich auch so, am Anfang ist ja durch die Gewusel, du schaffst dir so einen Überblick und diesmal waren echt geile Bilder. Also viel, ich weiß nicht, ob es Helikopter oder Drohne war, so von oben auch im TV und du konntest dann relativ gut sehen, haben wir dann relativ schnell gesehen, dass Patrick da vorne ist bei 3-4 und sich super, super stark in der Gruppe hält. Und dann war schon so, boah, wie schafft er das halt immer? Weißt du, in Rot kommt er so weit hinten, klar, Schlag in die Rippe bekommen oder sonst was und es lief alles nicht. Aber an dem Tag, wo es dann drauf ankommt, ist er halt auch da in der Schwimmposition gewesen, die besser nicht hätte sein können. Ne? Das muss man auch nochmal so sagen. Der hat ab Sekunde 1 saß der genau da, wo er hätte sitzen müssen. Immer zwischen 4 und 6, 7 und ist da nicht mehr weggegangen. Die ganze Zeit beim Schwimmen, du konntest ihn immer ganz gut sehen, weil er einer der wenigen war, die so die Ärmel runtergekrempelt hatten, also den Suit nicht runter hatte und so einen schwarzen Swimskin. Also ja, richtig, richtig stark und das war diesmal beim Schwimmen schon auf dem Fernseher, weil es eine gute Einstellung auch gab, dass du schon, ja, du konntest ihn nicht perfekt sehen, wer es ist, aber man konnte genug sehen, dass man anfangen konnte zu rätseln. Oh, da ist Blumi, da ist der. Also es war auch vor den Screens zu Hause. Ah, es war schon wunderbar. Das hat einfach so viel Bock gemacht und wir waren ab Startschuss waren halt alle voll drin. Wir haben noch richtig viel Sushi. Strati hat Sushi bestellt und er hat also das ganze Zimmer stand voller Sushi und nur der Fernseher hatte noch Platz dazwischen und das war einfach gut. So auch zu Hause bei uns. Kontrastprogramm genau, zu dem, ja, was du gerade erzählt hast, aber genauso geil.
So, und dann kam ja die große Gruppe, was wir ja vorher eigentlich prognostiziert hatten, dass es einen Cut gibt und dass vielleicht so 5, 6 Leute zusammen rauskommen. Da war natürlich dann erstmal so das große Verwunderliche, dass Gustav Iden nicht dabei war, würde ich sagen. Die Deutschen krass präsent, also die waren ja alle vorne mit dabei, außer Leo Arnold halt, aber alle anderen waren ja vorne mit dabei. Das war schon auch irgendwie beeindruckend, gerade auch Finn und Paul Schuster. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube selbst auch Jonas war vorne mit dabei. Also das war schon, oder ist Jonas, das habe ich jetzt gar nicht so auf dem Zettel, aber zu dem kommen wir nachher, weil das aus deutscher Sicht natürlich auch so das zweite absolute Highlight war, aus meinen Augen gerade, was den Zieleinlauf anbelangt. Und dann sind wir halt von der Stelle, wir haben dann gewartet natürlich bis Lionel rausgekommen ist, der ja eigentlich in einer guten Position war, weil er mit Rasmus Svenningson aus dem Wasser rausgekommen ist und auch mit Cameron Wirth. Also er hatte eigentlich, gerade wenn man sich nachher anguckt, was Wirth gemacht hat, das war für mich auch so eins der absoluten Highlights-Ergebnisse des Tages, als Drittletzter aus dem Wasser raus, dann wirklich
absolut
lange Zeit eine Einzelzeit fahren, bis er dann auch so eine kleine Gruppe gefunden hatte und dann halt einfach einen geilen Marathon gerannt. Also sah auch technisch einfach wirklich gut aus, arbeitet ja auch ganz eng mit Nike zusammen, also hat das alles umgesetzt, was er erarbeitet hat. Haben auf Lionel gewartet und dann sind wir zur Palani Road gegangen und haben das dann halt nicht mehr gesehen, wie sie runtergeballert sind, aber wie sie hochgekommen sind und da hatte dann ja tatsächlich Sam Laidlaw schon eine Minute Vorsprung. Also er hat halt einfach dermaßen unfassbar den Stier bei den Hörnern gepackt und das war wirklich so, auch um den Tag von Sam Laidlaw zusammenzufassen, weil es ja auch so dieses geile Coach-Fanboy dieser Sportart, weil du weißt selber, dass ich Sam Laidlaw auch manchmal so ein bisschen so kritisiere und dann immer so denke, oh Mann, dann ist er immer an den Höhepunkten so topfit, wie kann das sein? Ich meine, diesmal habe ich schon gedacht, ich habe es ja auch vorher gesagt, so, ich glaube, der ist einfach zu fit gewesen schon auf Ibiza und wird hops gehen. Und
du hast den Braten gerochen, du hast den Braten, aber schon Wochen vorher hast du den gerochen, den Braten. Du hast ja, das war ja sogar nicht nur vor Ibiza, sondern du hast gesagt, oh, wenn er da startet, vielleicht ist das ein bisschen zu viel. Dann war er ja so gut und dann hast du gesagt, nee, ich fühle mich bestätigt in meiner Theorie. Das war zu früh, das war zu viel. Und erstmal, aber die Frage für dich, hast du, wo er da schon die Minute hatte, gedacht, oh, der geht hoch, der geht platzen, oder gedacht, oh, vielleicht lag ich auch komplett falsch und der ist hier, hat hier nochmal eine Schippe mehr draufgelegt?
Eher das Zweitere, weil das wirklich, das war auch, wie der auch da hochgefahren ist und so, das war halt einfach, ich meine, man muss halt schon auch sagen, das Rad, wir haben ja vorher schon drüber gesprochen, das ist ja wirklich, sieht halt einfach cool aus, so diese Black Beauty, und angeblich soll er ja, ich weiß gar nicht, ob das Yves Saint Laurent oder irgendeinen französischen Modehersteller haben, der wohl verantwortlich ist für die Emblems, also für die kleinen Symbole auf dem Rahmen oder so, ich weiß es nicht genau. Was natürlich auch irgendwie wieder so ein bisschen Gucci-Boy-mäßig wäre, weil er ja eigentlich eher so ein Punk ist mit seinen ganzen Tattoos. Stimmt, und seinem Mallet und sowas alles, und Gucci ist italienisch, das wird nicht passen. Aber egal, auf jeden Fall war das halt schon echt sehr beeindruckend, wie er da rausgefahren ist. Dann die nächste Situation, was mich sofort aufmerksam gemacht hat, ist, die sind die Gruppe hochgefahren. Blumi musste ja, glaube ich, der war schon dabei, aber hat, glaube ich, ein bisschen langsamer gewechselt. Auf jeden Fall war er in der Gruppe relativ weit mittig unterwegs. Und Patrick war vorne und hat dann direkt an der Palani Road attackiert. Also ist wirklich eingangs der Palani Road richtig hochmarschiert. Und da dachte ich schon, alter Schwede, der hat richtig was vor. Der will jetzt hier von Anfang an für klare Verhältnisse sorgen oder halt will sich schlau platzieren, damit er nicht dieses Stop and Go hat. Ich meine, man hat mittlerweile echt Bilder gesehen. Martin van Riel hat das heute gepostet, musst du mal gucken auf Instagram. Das war halt wirklich diese 12 Meter. Und jetzt Race Ranger ist natürlich total gut, weil du halt siehst, ob du raufrollst oder nicht. Aber du siehst einfach in der Gruppe die Leute teilweise, doch, Ober...
Ja, ja, nein, sorry, dass ich da jetzt reingrätsche, also, aber im Fernsehen, ich sag mal so, man hat viele Red Lights blinken sehen, ohne dass irgendwas passiert ist. Also immer, wenn die Gruppe zu sehen war von hinten, dann hat es irgendwo bing, 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 bing gemacht. Genau. Aber wir machen ja nochmal eine ausführliche, das hier
ist die halbe Stunde, so eine lange Besprechung.
Zack, zack, genau. Ich habe überlegt, ich sag's dir kurz, weil ich habe mit Fred geguckt und der hat natürlich zu so genau dem, was Martin van Riel gepostet hat, auch nochmal so Insights und auch eine sehr starke Meinung. Und lass doch Fred bei der Langanalyse nochmal mit reinnehmen und genau über diese Punkte mit großer Gruppe und wie ist das und Verhältnisse und so reden, sondern jetzt geht's um deine puren Emotionen, so kurz nach dem Rennen, wenn die noch da sind. Darum geht's heute jetzt.
Ja, du hast recht, so machen wir es. Und dann ist halt die Gruppe raus auf den Highway und Detlef war ja zurück. Und Detlef ist für mich wirklich alter Schwede. Das ist einfach krass. Ich werde jetzt auch nicht mehr chronologisch weitergehen, sondern quatsch einfach, was das Herz mir sagt. Ich meine, der Typ ist halt 1:40 hinter der Spitze aus dem Wasser rausgekommen. Und das wäre für andere schon Grund gewesen, das Rennen abzuhaken. Hätten dann irgendwelche Quallenbisse gehabt oder Ellbogen verletzt oder sowas. Und der Typ fährt halt einfach sein Rennen. Fährt das Loch zu, 1:40, fährt an der Gruppe vorbei und nimmt den Stier bei den Hörnern, um die Lücke zu Sam Laidlaw zu schließen, der vorne halt einfach, ja, einfach krass agiert. Also es war wirklich so, wo du denkst, alter Schwede, was für eine Maschine. Dann Blumenfeld versucht mitzufahren, auch richtig cool. Wir haben es ja immer nur an den Splits gesehen und hast halt einfach gesehen, Blumenfeld versucht hinter Detlef herzufahren, fahren aus der Gruppe weg. Irgendwann kommt Blumi halt nicht hinterher. Und Detlef bleibt immer so auf diesem gleichen Abstand. Das waren immer so zwischen 2-2,5 Minuten. Und das war echt so, wo du gedacht hast, krass, die zwei fahren einfach gleich. Dann irgendwann von hinten attackiert Robert Kallin.
Blumi, dass er da beim Mitfahren so drüber gegangen ist, dass er direkt zwei, dreimal kotzen musste, hast du mitbekommen?
Mir wurde das halt immer geschrieben, geil, Blumi kotzt und sowas, alles krass, und das ist natürlich im Nachgang auch so. Ich meine, mir tat das tierisch leid für Gustav Iden, weil ich den einfach unglaublich cool finde. Blumi hat das Ding durchgezogen, der ist am Ende die Palani Road, du kannst dir das nicht vorstellen, das geht ja schon steil runter. Sanders, das war jetzt ja Kilometer 41 etwa, Sanders war so so am Limit, No Limits. Da waren Limits ganz klar zu erkennen. Der ist gewankt. Da hast du wirklich gedacht, der kippt gleich um. Pitchy war oben an der Verpflegungsstelle. Die hat mir erzählt, das ist die letzte Verpflegungsstelle im Rennen, eine Meile vor dem Ziel. Die haben erzählt, die haben dem Cola eingeflößt, weil der so kreidebleich war, dass du wirklich gedacht hast, der kommt nicht mehr ins Ziel. Also er war wirklich, der war wie so ein Boxer, der halt da völlig gewankt ist. Blumi kam danach. Blumi hatte solche Schmerzen, das hast du richtig gesehen, in den Oberschenkeln. Der wusste gar nicht, wenn er sich nach hinten gelehnt hat, war der Schmerz natürlich groß in den Oberschenkeln, also größer als sonst. Wenn er sich nach vorne gelehnt hat, hast du gedacht, der fliegt gleich auf die Schnauze. Und da habe ich halt auch gedacht, was für ein geiler Spirit, dass der Typ das Rennen durchzieht. Also der hätte ja auch jederzeit Call it a day. Ich meine, das hätte irgendwie jeder auch fast verstanden. Aber nein, der zieht das Ding halt durch und kommt da als, weiß ich nicht, 30. ins Ziel. Dann waren da ja zwei Jungs bei den Profis. Und das finde ich halt einfach, das ist echt das, was Hawaii ausmacht, wie kein anderes Rennen, weil sie es halt geschafft haben, nach Hawaii zu kommen. Wenn dein Laufsplit langsamer ist als dein Radsplit, sagt das alles über den Spirit aus. Und das hatten zwei Profis. Der eine, ich weiß jetzt seinen Namen nicht mehr, aber das war so cool, ist mir gestern noch aufgefallen. 4:08 Radzeit, 4:08 Laufzeit. Aber wie geil ist das? Also das ist doch wirklich so, das ist doch wirklich the Hawaiian Spirit. Das war halt wirklich krass. So, und jetzt habe ich doch über die Athleten ein bisschen so den Faden verloren. Genau, Magnus Dittlef fährt vor, bleibt die ganze Zeit so diese zweieinhalb Minuten hinter Laidlaw und irgendwann merkst du, so geht der Typ hops. Von hinten kommt Kallin, dann, das haben wir dann im Lava Java auf dem Screen gesehen, hat dann irgendwann Hogenhauk auch die Attacke gemacht und du merkst einfach, boah, der Typ ist echt schwarz gerade und wird halt einfach von der Gruppe wieder eingeholt. Ich meine, schlimmer geht's ja letztendlich vom Rennverlauf nicht. Ich meine, du hast es im Bild, du kommst vorne mit aus. Also, und dann steigt er vom Rad und wir standen dann bei Meile 1, wo wirklich Laidlaw noch richtig gut aussah und wo dann auch immer so, ey, das ist doch nicht normal, der kann doch nicht 10 Minuten auf die Weltspitze rausfahren, das gibt's doch alles gar nicht. Und sah eigentlich auch noch total gut aus. Also der ist jetzt nicht mit Monster Punch losgelaufen. Also da muss man sagen, sah Patrick wirklich komplett anders aus. Und da hast du auch wirklich nochmal gesehen, der Typ ist einfach, also keiner läuft so wie Patrick Lange. Das muss man wirklich sagen, ob das jetzt ein Matt Hansen ist, ob das irgendwelche ein Benito Lopez ist oder so. Also diese Leichtfüßigkeit, diese Spannung, die er hat, der ist ja wirklich wie so ein Flitzebogen und auch diese Entschlossenheit, die der an den Tag gelegt hat. Das war wirklich krass und extrem beeindruckend zu sehen. Aber Laidlaw sah immer noch so aus, als wenn er, eigentlich sah der so ein bisschen aus, als wenn er das verwaltet. Weißt du, dass er sagt, okay, ich lasse die erstmal rankommen und oben auf dem Highway gebe ich dann Gas und ziehe das Ding durch, weil ich meine, der hatte halt einfach, ich glaube, 8 Minuten beim Loslaufen oder 9 Minuten. Dittlef ist an der Stelle als 13., 14. losgelaufen und sah wirklich so aus, als wenn der einfach nur ums Überleben kämpft. Also das war wirklich krass. Riesenkudos an Finn Große Frese, der war kreidebleich, wo ich wirklich dachte, fuck, der Kerl sieht das Ziel nicht. Ich meine, der ist ja auch ganz vorne mit losgelaufen, auf dem Rückweg war er dann schon, ja, irgendwie so 15., 16., 17., da sind dann schon so die ersten von hinten gekommen und da hat sich an seiner Hautfarbe nicht viel verändert auf diesen 10 Kilometern. Also der sah immer noch so aus, als wenn es wirklich nur ums Ankommen geht und dann habe ich irgendwie noch so geschrien, Finn, kühl dich runter und Cola, irgendwie so ein paar Überlebensstrategien. Der hatte natürlich eine Supporter-Crew vor Ort, bin ich von überzeugt, aber man will dann ja doch irgendwie so das, was einem einfällt, dann mitgeben. Und als der dann die Palani rot runter ist, dachte ich auch so, alter, Hut ab vor diesem jungen Kerl, der wirklich, ich meine, der hat alles, was es braucht. Der hat schon mehrfach gezeigt, dass er richtig gut laufen kann. Auf der Langdistanz hat das in Frankfurt gezeigt und Halbdistanz schon öfter. Das war wirklich krass, wie der sich durchgekämpft hat. Also riesen Glückwunsch an dieser Stelle. Und Dittlef sah halt auch echt nicht gut aus. So, und dann auch beim Rücklaufen lief er dann halt immer noch so mit seinen langen Schritten. Das sieht ja auch klar anders aus bei so einem großen Athleten als beim kleinen Athleten, der mit einer hohen Schrittfrequenz läuft. Aber du hättest halt niemals gedacht, niemals, so wie das Rennen gelaufen ist, dass der Typ noch Zweiter wird. So, und das war so krass, wie der ist ja noch jung, das darf man ja nicht vergessen. Und du kommst zu diesem Rennen, um das Rennen zu gewinnen. Du weißt, du hast auch alle Chancen, um dieses Rennen zu gewinnen. Und dann läuft eigentlich das Rennen ab dem Start, also eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo er die Schwimmgruppe verpasst, gegen dich. Dann versuchst du auf dem Rad einfach das Blatt zu wenden, kriegst voll einen auf die Schnauze. Der hat halt gesagt, die letzte Stunde war das Härteste, was er in seinem Leben erlebt hat. Da war er in so einem dunklen Loch, dass er nicht gedacht hat, er kommt da wieder raus.
Er konnte keine 200 Watt mehr fahren.
Überleg dir das mal. Das ist krass. Und trotzdem.
Aber
trotzdem,
hast du das Interview von ihm gehört?
Und kurze Werbepause hier. Whoop, unser Presenter. Und wirklich ratzifatzi hier. Wenn ihr Whoop mal auschecken wollt, 4 Wochen könnt ihr es auf unseren Nacken, sag ich ja immer so schön, gratis testen. join.whoop.com/pushinglimits, die Adresse, oder in den Shownotes. Und Nils, für mich hat's wieder herrlich funktioniert. Ein Tag saufen mit den Boys, nächsten Tag 1% Recovery Score. Danach Hawaii geguckt, richtig viel gegessen, richtig lange ausgeschlafen, 79% Recovery Score und alles war wieder in Ordnung. Sprich, für eure Gesundheit. Sushi, entspannt im Bett liegen, Hawaii gucken ist besser als Vollgas saufen. Das habe ich jetzt im Selbstexperiment mal wieder durchgeführt und kann es bestätigen. Und wir hatten noch eine lustige Sache, weil Nico Mann und Fred natürlich auch mit Whoop unterwegs sind und auch mitgetrunken haben, hatten wir ein Battle, wer den niedrigsten Recovery Score hat. Nico Mann und ich haben mit 1% gewonnen und Fred ist auch da wieder der Profi, der hat das Ding nicht unter 5% bekommen, also war wieder am besten. Nur einer hat den Vogel komplett abgeschossen, das war dann am Ende Nico, weil der war nachts noch surfen. Also seine Tanzeinlagen wurden als Surfen vom Whoop erkannt. das war herrlich, aber ja, checkt es einfach mal aus, funktioniert wirklich 1A, ich habe es am Wochenende wieder für euch getestet und ihr könnt wirklich euer Gefühl mit realen Körperdaten übereinstimmen. Join.whoop.com/pushinglimits und probiert es einfach mal 4 Wochen aus.
Genau, das wollte ich auch sagen aus Coach-Sicht. Einfach mal versuchen, dieses Körpergefühl subjektiv abzugleichen mit den Werten, die euch ein gutes Tool gibt. Super, super spannend und vielleicht könnt ihr da in den nächsten 4, vielleicht verlängert ihr das dann auch, bis 8, 12 Wochen ein Körpergefühl entwickeln, um dann halt einfach wirklich zu merken, stimmt es, so wie ich mich fühle, mit den Werten überein. Also wirklich ein sehr gutes Tool, um halt einfach das Ganze in Einklang zu bringen.
Top, dann geht's hier weiter mit dem Podcast. Nur ganz kurz so Kontext für alle, die es noch nicht gesehen haben. Er hat dann im Interview gesagt, er ist halt losgefahren und er und Sam haben es halt vielleicht ein bisschen übertrieben, meinte er. Blumi ist noch mitgekommen und er hat gedacht, ja geil, genau die 3, um die es geht. Und dann meinte er, ja, wir sind halt irgendwie die ersten 2,5 Stunden über 70,3 Pace gefahren. So, und dann sind ihm hinten, hat er so Schmerzen in seinen Hamstrings bekommen, dass er halt die Aero-Position nicht mehr halten konnte und im Arsch und konnte keine 200 Watt mehr hinten fahren. Und hat dann gesagt, er sitzt im Wechselzelt und war so im richtig Dark Place, also in einem ganz, ganz, ganz tiefen, dunklen Loch. Und hat gesagt, ey, alles, was ich jetzt hier an Effort reingesteckt habe, ich bin jetzt in der Gruppe, ich hätte einfach chillen können und es wäre das Gleiche gewesen. Da meinte er, ich laufe jetzt los, lauf so eine Pace, wo ich weiß, die kann ich einfach durchlaufen und dann schaue ich einfach, was passiert. Und dann hat er gemerkt, dass er Leute einsammelt und meinte so, oh, die platzen hinten. Er hat so ein bisschen Momentum wieder bekommen. Er hat dann gesagt so ganz klar, ich wusste, diese Pace kann ich durchlaufen bis ans Ende. Und dann ist er einfach weitergelaufen und am Ende ist der echt wieder Zweiter geworden. Und also für mich ist eigentlich nichts geiler als so ein Spirit. Dieses
voll.
Ich pack den Stier bei den Hörnern, ich tu mir so weh, wie ich kann, ich gebe alles, was irgendwie im Tank ist und heute ist der Tag, um zu zeigen, was ich kann und ich werde alles versuchen, was in meiner Macht steht und dann läuft in der letzten Radstunde alles gefühlt gegen dich, du sitzt da im Wechselzelt, alle rennen dir weg, die Gruppe ist da, du weißt um dich rum, das ist eine 30er, 20er Gruppe, die alle 30 Watt gespart haben, weil die alleine im Windschatten waren, 12 Meter Regel und du bist alleine rausgefahren. Und dann eben diesen Spirit zu besitzen, zu sagen, ich laufe jetzt los und guck, was passiert und dann wieder so ein Momentum aufzubauen, das ist einmal vom Athleten Ditlev unfassbar geil, aber für mich ist das auch so dieser Hawaii-Spirit, das ist der Tag, an dem du nicht aufgibst und auch so ein Late Load, der sich dann ins Ziel rettet.
Voll.
Oder ein Blumi, der sich ins Ziel rettet, so jedes Rennen kann ich so sagen, wenn ein Profi da ist, was taktisch, weil nächste Woche ist noch ein anderes Rennen oder sowas, aber Hawaii, das ist das letzte Rennen, das ist der Tag, worauf es ankommt. Und das wird von den Athleten dann doch teilweise wie jetzt, also Ditlev ist für mich, Blumi ist das Ding, Sam Laidlaw auch so, und das macht Hawaii einfach aus. Und auch dieses, teilweise hast du diese großen Favoriten und dann straucheln die doch und dann holt ein Patrick wieder so einen Tag raus, wie er rausgeholt hat und ist halt einfach an dem Tag dann auch unschlagbar.
Genau, das ist das, was ich jetzt auch erzählen wollte, was halt diese Emotion im Zieleinlauf, weil das ist ja das, was Hawaii wirklich ausmacht irgendwie, genau das, was du eben beschrieben hast und was halt auch so geil vor Ort zu sehen ist. Also es ist halt einfach so krass, dass du halt, Ditlev, der war im Ziel, also da sind wir dann halt vorgegangen zum Zieleinlauf und ab dem Zeitpunkt waren wir dann wirklich am Ziel. Also da standen wir dann wirklich so 100 Meter von der Finishline entfernt am Zaun und sowohl Ditlev als auch Rudi van Berg waren wirklich, die waren so platt. die konnten nicht mal mehr jubeln. Also, und das ist so, Ditlev, der hat dann halt noch so den, der kommt ins Ziel und ist wie Cat Matthews in Nizza. Das Erste, was der macht, obwohl er sich wirklich kaum mehr bewegen kann, ist, geht zu Patrick Lange und gibt dem Hack und gratuliert dem und dann fällt er halt ins Off. Rudi van Berg, der hat nicht mal mehr die Hand hochgehoben. Ich meine, mal wieder ein US-Amerikaner, ich glaube nach Ben Hoffman, der wieder auf dem Podest steht bei der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii. Und der hat nicht mal mehr gejubelt, weil der so fertig war. Das war halt wirklich so krass. Und dann siehst du halt so die Zieleinläufe und das Spannende ist, dass halt irgendwie, also die Top 10, Top 15, die haben sich so gefreut über diese, über dieses Lebenstraum Top 10 Hawaii. Und das war wirklich, also Christian Hogenhauck hatte, glaube ich, Tränen in den Augen, hat ja auch einfach ein geiles Rennen gemacht. Es hat dann irgendwann doch nochmal den Stier bei den Hörnern gepackt, um das so ein bisschen schneller zu machen. Aber taktisch schlau, irgendwie relativ spät, ist dann auch wieder echt einen stabilen Marathon gelaufen. Und der hat sich so gefreut über diese Top-10-Platzierung. Dann der Engländer, ich weiß jetzt seinen Namen nicht, der in Frankfurt Zweiter geworden ist. Das war ja so die Riesenüberraschung, den kannte keiner. Der war ja auch in den Top 10. Und der, das war so, das, also einfach so diese Freude zu sehen. Cameron Worth, der da als Siebter die Aufholjagd des Tages hingelegt hat, als, weiß ich nicht, 53. aus dem Wasser oder 47. und Siebter ins Ziel. Das war halt so cool. Und dann, du hast es gesagt, also echt Riesenkudos an Jonas Hoffmann und den Kerl, den müssen wir ans Mikro holen, weil den kennt irgendwie keiner. Auch wir, also ich weiß nichts über ihn. Der ist jedes Mal, ist der vorne mit dabei. Der hat sich in Frankfurt, er hat sich in Frankfurt so cool qualifiziert, die absolute Laufmaschine, auch gestern wieder einen der schnellsten Marathons gerannt, sah super aus, auch stilistisch gesehen mega, und wie der sich auch gefreut hat, ich meine, klar, der ist halt, ich glaube, 16. geworden, was bitter ist, weil die Top 15 kriegen Preisgeld und ich glaube, das ist schon einer der Athleten, die sich über jeden Dollar freuen, den sie gewinnen, aber wirklich riesen Kudos, geil High Five gemacht mit ihm und du hast richtig gesehen, der Typ rennt da halt einfach in die absolute Weltspitze. Dann Laidlaw und das war wirklich so dieses, wo ich vorher auch immer, oh, ist das normal, kannst du so viel rausfahren und dann läuft er noch so gut los und dann kriegt er halt einfach so einen vor die Birne serviert und dann denkst du einfach wieder so, also das ist das, was ich meinte, auch dieser Spirit, wie sich auch die Athleten ins Herz arbeiten können, wo du vorher so denkst, bin ich mir nicht ganz so sicher.
Ja,
und dann kommt er da so ins Ziel und dann sagst du einfach nur, alter, geiler Typ, dass du das Ding so durchgezogen hast und da auch diese Eier zu haben, wirklich, der hat halt ab Minute 1 attackiert und hat alles auf Sieg gesetzt und wurde halt einfach gnadenlos dafür bestraft und ich weiß nicht, ob du auf Instagram seinen Post gesehen hast, wo er gesagt hast, ich komme wieder und ich will dieses Ding gewinnen, wo du wirklich auch so denkst, was ein geiler Typ einfach, also das ist so genau das, was du sagst, halt, alleine an den das von Anfang an, der hat halt ab Minute 1 attackiert und das war wirklich, wirklich krass. Paul Schuster da hinten auch nochmal echt Riesenkompliment, auch Top 20, er war damit nicht so 100% zufrieden, aber ist natürlich trotzdem irgendwie, ich meine Top 20, das muss man erstmal schaffen in der heutigen Leistungsdichte, das darf man echt nicht vergessen. Also die Deutschen haben sich da dann doch irgendwie auch krass präsentiert. Leo Arnold, mit dem habe ich gesprochen am Ali Drive. Der ist schon sehr früh ausgestiegen. Der hat auch erzählt, die ersten anderthalb Stunden waren 70,3 Intensität. Er war ja auch in der kleineren Gruppe dahinter unterwegs. Sie haben überhaupt keine Zeit gut gemacht. Und er meint, er so als blasser, sommersprossiger, rothaariger Kerl ist Hawaii vielleicht nicht ganz so seine Insel. Er ist ja auch sehr groß. Also er hat das, finde ich, mit total viel Fassung getragen. Ich denke mal, heute wird's wehtun, weil ich weiß, wie es in Frankfurt war. In der Situation ist es natürlich die richtige Entscheidung. Er hatte dann auch Knieschmerzen und aus sportlicher Sicht sicherlich auch, aber emotional tut es dann halt am Tag danach dann doch extrem weh, weil halt einfach, ja, dieses did not finish ist halt einfach ätzend, aber trotzdem auch er hat irgendwie alles gegeben. Also das war schon wirklich, wirklich cool. Wen habe ich jetzt vergessen? Wir haben Jonas, wir haben Paul, wir haben Patrick, wir haben Leo. Wer war der Fünfte? Ich bin immer noch Finn, große Fräse, genau, hatte ich ja schon gesagt. Der auch Riesenkudos, der sich da durchgekämpft hat. Und dann müssen wir aber halt auch wieder auf die Kehrseite der Medaille zu sprechen kommen, denn ich war wirklich so, ich habe mich echt für Patrick gefreut. Das war einfach krass, stand dann auch, wie gesagt, da an der Stelle, wo Basti und er runtergekommen sind, also da waren wir noch nicht beim Ziel und ich so, Patrick, geil, Glückwunsch und das war einfach cool, wie er da lang marschiert ist. Und dann war er aber im Ziel, das war wirklich, und das, ich muss das einfach sagen, weil ich habe so viel Respekt vor dieser sportlichen Leistung. Ich meine, der Typ ist mit Jan Frodeno und mit Greg Alexander dreifacher Hawaii-Champ. Und jetzt kann man sagen, was haben die anderen alle gewonnen? Greg Alexander hat, glaube ich, weiß ich nicht, 173 Rennen gewonnen oder so. Und über Frodo brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. Aber er ist einer der ganz wenigen dreifachen Hawaii-Champs. Es gibt Mark Allen, es gibt Dave Scott, dann gibt es Greg Alexander, dann gibt es Frodo und jetzt gibt es halt Patrick Lange. Aber ich finde es so schade, ich weiß nicht, ob das rüberkam, aber der hatte eine Aggressivität, finde ich, oder nicht Aggressivität, der hatte so eine Wutfreude, so würde ich das bezeichnen. Also du hast wirklich, und dann hat er auch sofort gesagt, keiner hat an ihn geglaubt, also das war im Interview dann mit Welchie, keiner hat an ihn geglaubt, aber er wusste, dass er es noch drauf hat, wo ich so gedacht habe, safe hat sein Trainer oder seine beiden Trainer, weil ich würde auch definitiv Björn, es ist natürlich total bitter, weil ich weiß, wie gerne Björn Weltmeistertrainer geworden wäre, aber natürlich hat Björn in den letzten Jahren an der Entwicklung, auch sportlichen Entwicklung eines Patrick Langes Mitbestandteil. Krass, wie Ben das jetzt geschafft hat, innerhalb von 10 Wochen Patrick wieder in so eine Champions-Attitude zu vermitteln. Also auch das ist ja, können wir uns auch nochmal länger nach der Recap drüber unterhalten, wie faszinierend das ist. Ich meine, du wechselst den Trainer, nichts geht. Und natürlich hat Patrick jetzt in den letzten 10 Wochen seine Form nicht grundlegend verändert. Also das war dann natürlich irgendwie, aber die entscheidenden Prozent, die sind es halt, die es halt braucht, um halt Rennen zu haben wie in Rot oder Frankfurt oder dann jetzt halt ein Champ. Aber trotzdem würde ich jetzt sagen, safe wird Björn an den Sieg geglaubt haben, safe wird Ben an den Sieg geglaubt haben, safe wird Julia an den Sieg geglaubt haben. Wir haben es auch gesagt, wenn Patrick einen guten Tag hat, kann der das Rennen gewinnen. Also das ist, stimmt ja einfach nicht zu sagen, keiner hat an ihn geglaubt. Und ich finde es so schade, dass man sich nicht einfach freuen kann im Ziel und einfach das genießen kann, dass man was geschafft hat, was extrem wenige vorher geschafft haben. Also so diese negative Motivation, so nenne ich das mal. Und das war wirklich so, wo ich dachte, boah, das ist doch so, das hat er doch gar nicht nötig irgendwie. Also das fand ich wirklich sehr, sehr schade. Und dann halt so dieses Humble von Ditlev, der dann halt im Ziel sagt, das war der härteste Tag seines Lebens und der ist so unfassbar froh, dass er es aufs Podest geschafft hat und dass er nach dem 3. Platz letztes Jahr in Nizza jetzt 2. geworden ist. Und das war wirklich so, ich finde, ein Champ wird halt nicht nur im Rennen gemacht, sondern ein Champ wird halt auch so davor und danach gemacht. Und das fand ich so ein bisschen schade, dass halt diese, das war irgendwie so, jetzt habe ich es allen bewiesen. Und das finde ich, irgendwie weiß ich nicht, ich finde, das war so ein bisschen was, wo ich dann wieder gedacht habe, oh Mann, also so wie das halt bei Laidlaw irgendwie ins Positive umgeschlagen ist, ist es dann bei Patrick bei mir so ein klein bisschen ins Negative. Und das meine ich einfach nur so, meine persönliche Sicht der Dinge, sportlich unfassbaren Respekt davor. Es waren dann auch Leute, die mich beim Rennen angesprochen haben, naja, hat Patrick ja wieder die perfekte Taktik gemacht, hat sich im Rennen einfach komplett versteckt und hat dann den Marathon ausgepackt, wo ich halt auch so denke, Leute, das sind die Karten, die er hat. Und am Ende hat der Recht, der das Rennen
perfekt
gewinnt,
gespielt.
Wie die Karten gespielt werden, das fragt nachher keiner mehr nach. Aber das ist natürlich, das ist ja einfach das, was Leute mir zugetragen haben, die dann so gesagt haben, oh Mann ey und bla bla bla. Und was halt spannend war, dass mich wirklich Leute auch im Ziel auf diese Rede direkt im Ziel bei Welchie angesprochen haben, weil alle gesagt haben, komisch, warum hat der so eine negative Freude? Also das, und das war mehrfach der Fall. Was dann aber halt wieder echt cool war so, Der Spirit auch bei den Amateuren, da müssen wir auch noch ganz kurz drüber sprechen. In 4 Minuten sind wir durch, dann haben wir unsere halbe Stunde erfüllt. Weil das wirklich so, die Stimmung ist auch bei dem Amateurfinish besser als bei dem Profifinish. Ich war wirklich ein bisschen entsetzt, wie schlecht die Stimmung war beim Zieleinlauf der Profis. Das war auch irgendwie so ein Ding, dann meinte Patrick dann auch irgendwann so eine Minute nach dem Zieleinlauf, als die Euphorie dann weg war, hat er dann sogar zu Welchie gesagt, was ist hier eigentlich so still, wollt ihr nicht klatschen? Wo ich auch so dachte, oh Mann ey, wenn du das als Champ sagen musst. Aber die Stimmung war wirklich, die war nicht gut, das war ganz krass. Und das war natürlich anders bei den Amateurathleten. Also da ist dann wirklich nochmal ein anderer Spirit. Und das ist halt auch wirklich nochmal anders als bei anderen Rennen, wenn du siehst diese freudigen Gesichter, die ins Ziel kommen, egal ob das nach 9 Stunden 30, 10 Stunden ist, 10,5 Stunden. Natürlich hast du immer so das Rennen bei den Amateuren um die Top 5. Da gab es dann Enttäuschung, auch ganz spannend. Fritz hatte 2 Platten, hatte einen lockeren Sattel in der Wechselzone vor morgens früh und hatte lockere Steckachsen. Lars Wiechert hatte einen lockeren Sattel vor dem Start. Also das ist schon so, wo du so ein bisschen denkst, Alter, müssen wir nochmal drüber reden. Das ist wirklich komisch.
Hä?
Also ganz abgefahren. Also Fritz hatte definitiv, die Jungs von Canyon, er wohnt im Canyon-Haus, haben das Rad gecheckt Und ihm ist es aufgefallen, dass er halt einen lockeren Sattel hatte. Als er das Rad rausheben wollte, war der Sattel locker. Und als er dann die beiden Platten hatte, hat er gemerkt, dass die Stecksachsen gar nicht richtig fest waren. Lars Wiechert hatte auch einen lockeren Sattel, als er das Rad hochheben wollte. Morgens halt zum Aufpumpen oder was. Also echt strange, ganz, ganz strange. Aber what? Gut, wer weiß. Ja, absurd. Ich weiß es auch nicht, aber das ist einfach nur das, was ich jetzt mitgeben kann. Fritz hat mir das dann halt während des Rennens beim Marathon erzählt, dass er halt vom Spirit Guard echt nicht mehr so richtig gut ist. Lars Wiechert, geiles Rennen gemacht, Dritter in der Altersklasse, ich glaube gesamt Neunter von den Amateuren. Dann Christian Haupt, Altersklassenweltmeister, AK 40, AK 18 haben wir einen Altersklassenweltmeister von uns. Finn von Schmeling, Vierter in der Altersklasse. Also viele, viele deutsche Top-Platzierungen wieder. Das ist so da, wo du dann halt denkst, vielleicht bist du dann irgendwie Fünfter, Sechster, Siebter. Ärgerst du dich darum, wenn du Sechster, Siebter geworden bist, dass du nicht in den Top 5 bist. Aber alle anderen freuen sich halt einfach unfassbar, dass sie das Ziel erreicht haben. Dann auch so ein Basti, der dann auch nicht so den Tag hatte, den er gehofft hat. Er hatte nachher Krämpfe beim Marathon, obwohl er alles richtig gemacht hat. Beim Radfahren haben ihm irgendwie 10 Watt gefehlt. Und dann sagt er so 10 Minuten nach dem Zielanlauf, sagt er, ey scheiße, ich hab's geschafft, ich bin auf Hawaii ins Ziel gekommen. So, und
ja, geil.
Das ist halt das, was Hawaii dann einfach auch echt nochmal besonders macht und wo auch die Zieleinläufe dann halt einfach so cool sind. Und das ist einfach echt ein ikonisches Rennen. Und das war, es hat wieder alles gehalten. Das hat Grobi gesagt, auch einer, der hier das allererste Mal am Start war, auch aus Hamburg. Und der hat halt im Ziel gesagt, ey geil, Hawaii hat alles gehalten, was ich mir erhofft und erwünscht hatte. Irgendwie so die geile Zeit vorher, so der Underpan Run, Nations Parade, alles was Spaß macht. Das Rennen ist eigentlich total scheiße, meint er. So dieses Hauen und Stechen beim Start, dann kommst du aber auf den Highway raus und dann ist alles, dann kommen dir die Profis entgegen, dann hast du Gänsehaut. Dann beim Marathon biegst du ab ins Energy Lab und denkst alles, ach, das ist doch alles gar nicht so schlimm. Und auf einmal kriegst du die Keule von der Hitze und musst dann zurück und fluchst einfach nur noch, weil du einen 3:10 Marathon laufen wolltest und dann mit 3:30 dich ins Ziel schleppst. Aber ey, das habe ich gebucht, das ist Hawaii. Und das hat es irgendwie so gut zusammengefasst. Also, es war wieder ein total verrückter Tag. Es war wirklich krass. Patrick Lange, unfassbare Leistung, riesen dickes Kompliment. Und für mich ganz klar Sieger der Herzen, absolut Magnus Dittlef, weil was der da an den Tag gelegt hat, vom Spirit her, absolut faszinierend. Richtig, richtig stark.
Ich habe ganz viel eigentlich noch zu sagen zu dem, was du gesagt hast. Ziel dann noch Patrick und so weiter, wie wir es verfolgt haben. Aber das heben wir uns alles noch auf für die lange, lange, lange im Detail Race-Analyse, wo wir uns nochmal wirklich Zeit nehmen für. Erste Eindrücke von dir sind, glaube ich, mehr als gut rübergekommen und das ist herrlich. Also dieses Format, also Entschuldigung, dass die eine Episode, die wir noch geplant hatten, ausgefallen ist. Ich hätte sie noch gern gemacht, aber es gab Gründe. Aber das ist schon geil in so einer Race. Vielleicht müssen wir sowas mal wieder integrieren, auch so vor Rot oder so. Müssen wir mal gucken. Richtig, richtig geil, auch von dir jetzt von vor Ort nochmal so die Sachen rüberzubekommen, auch so im Zieleinlauf nochmal und von Age-Groupern und sowas, weil gerade das Age-Group-Ding und so kriegst du ja gar nicht mehr mit am Screen, sondern da ist es ja wirklich Profi-Zieleinlauf und dann gehst du halt pennen, weil es mitten in der Nacht ist und du auch gerade noch die Augen aufhalten kannst irgendwie. Und sehr gut. Ich würde sagen, das war's hier für den Moment der kurzen Kona-Coffees. Der lange Kona-Coffee kommt dann noch. Und genau, ich würde sagen, da besprechen wir dann nochmal alles im Detail. Und noch ganz wichtig, wenn ihr irgendwas noch habt, was wir besprechen können, was euch aufgefallen ist beim Ironman Hawaii, haut das mal hier bei Spotify in die Kommentare. Dann können wir das alles mit aufnehmen in dem ausführlichen Race Report. Also, bis dahin. Tschüss.
Aloha. Ciao aus Hawaii.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle. Der der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.